Dilla was a rebel, you know what I'm saying? Sportphysio Talk, der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie. Mit eurem Host, Sportphysiotherapeut Chris Schantl. Ja, hallo beim Sportphysio Talk Podcast. Heute Teil 2 von Halswirbelsäule im Sport. Peter ist wieder bei mir dabei. Wir konzentrieren uns heute sozusagen auf Therapieansätze, Return to Sport und was so wichtige Take-Home-Messages sind in der Behandlung von Halswirbelsäulenpatienten. Genau, im Teil 1 ist eh schon viel um Befundungen so gegangen. Ich hoffe, ihr habt da schon was mitnehmen können. Im heutigen Teil 2, wie gesagt, geht es um die ganze praktische Arbeit sozusagen und wünsche euch viel Spaß mit Teil 2. Das heißt, du hast jetzt von der Befundung eh schon gesagt, du schaust dir mal sozusagen alles an, ja, und hast dann, findest dann zum Beispiel einfach Dinge, die, wo du sagst, da ist eine Korrelation vielleicht. Das heißt, der eine Wirbel ist hypermobil, deshalb hat der vielleicht immer wieder einen Hartspann in der Muskulatur, weil der Muskel dann einfach nicht so arbeiten möchte, wie er vielleicht will, oder das das Obergeschoss sagt vielleicht, hey, ich will da was schützen, dass dem Gelenk nicht mehr passiert und macht quasi sozusagen den Muskel dementsprechend zu und hat deshalb diesen Hartspann aufgrund eines Problems, der vielleicht dann am Wirbel eigentlich liegt sozusagen. Ja. Wie ist dann so dein Ansatz? Wenn wir uns jetzt einmal, das ist wie alles ist ein Riesenthema, in einem Podcast kann man natürlich immer nur mit Worten therapieren und nicht mit Taten, ja. Sondern was wäre jetzt so ein klassisches Ding, wenn man jetzt sagt, okay, du spürst eine Hypermobilität an einem Wirbel? Ja.
Also gehen wir von dem Beispiel aus, dass du vorher gesagt hast, mit der Hypermobilität in dem einen Segment, meistens ist das halt so C5, C6. Also diese Hypermobilität direkt begreife ich eigentlich sehr selten, sondern ich gehe eher auf die Ursachensuche nach, warum ist der hypermobil, also wo ist die Einschränkung, warum kompensiert er dort? Und das sind dann die zwei angrenzenden Teile, entweder die obere HWS, die sehr kompakt ist an sich und durch Bänder extrem stark stabilisiert, oder eben die obere BWS. Der CTÜ. Und dann arbeite ich eigentlich dort an der Hypomobilität und schaue dann, dass ich mit aktiven Übungen immer dem Patienten, der Patientin mitgebe, wie sie das stabilisieren können oder wie sie diese gewonnene Mobilität dann auch einsetzen können im Alltag. Und auf die Frage der Befundung, was für mich, und das würde ich auch gerne mitgeben, was nämlich ich oft beobachte, dass ein bisschen fehlinterpretiert wird. Wir alle kennen die Patientinnen, die mit einer, oder auch Patienten klarerweise, die mit diesen Schmerzen interskapulär zu uns kommen. Die sagen, ja, na da, ich spüre da dieser Triggerpunkt da direkt neben der Scapula, der stört mich jetzt eh schon seit Ewigkeiten. Und das, was die wenigsten wissen, ist, dass unsere Bandscheiben dort Ausstrahlungsgebiete haben. Die meisten interskapulären Problematiken, Spannungen von den Rhomboiden sind eigentlich von der Bandscheibe ausgehend. Und dass es keinen Sinn macht, dort auf dem Triggerpunkt herum zu arbeiten, sondern sich mal anzuschauen, wie ist die Beweglichkeit in der HWS? Gibt es da Auffälligkeiten? Kann man mit einer HWS-Bewegung vielleicht sogar diesen Schmerz auslösen, durch die Rotation zur selben Seite, durch eine Extension plus Latflex zur selben Seite zum Beispiel. Dann sind die Patienten meistens erstens überrascht und zweitens danach sehr dankbar, wenn man das angegriffen hat, wenn man das mobilisiert hat, dass plötzlich dieser Schmerz nicht mehr so auslösbar ist. Und sagen auch meistens, boah, na, das Problem habe ich jetzt eigentlich schon seit so vielen Jahren und immer, ich gehe mit dem Faszienball drauf und war schon so oft massieren, und aber nie war es so gut wie jetzt.
Ja, es ist eh oft so, dass einfach diese Weichteiltechniken wir haben es eh schon einmal vorher erwähnt, es ist natürlich ein Thema bei uns immer, wir haben es auch in der Fortbildung, viele Leute sagen halt, dass das Massieren ihnen dann gut tut, mhm. ja, aber oft, ich meine, wie soll man sagen, es ist, ich will da jetzt niemandem zu nahe treten, ja, triggern, massieren und so weiter. Es soll auf jeden Fall Teil unseres Werkzeugkoffers sein und das ist ja auch voll okay, aber wenn man immer nur das macht, ja, dann machst du es halt im Endeffekt immer nur kurzfristig gut. Ja, und so wie du sagst, wenn ein Gelenk eben hypermobil ist oder hypomobil ist, je nachdem, ja, dann ist das halt einfach, das macht halt dann auf Dauer keinen Sinn, sondern du brauchst dann halt einfach diese Korrektur oder diese Stabilität, je nachdem, was betroffen ist, oder halt diese Blockadenlösung, ja, beziehungsweise eben diese Stabilisation, dass sich das, dass der Muskel dann wieder merkt, hey, das System, die Statik in der Halswirbelsäule, das passt auch wieder. Und langsam aber doch kommt dann das auch wieder zurück, weil, wie gesagt, Durchblutung tut an jedem Gebiet gut und der mechanische Druck vom Triggern und vom Massieren löst das auch kurz, aber es ist definitiv jetzt, es gehört mehr dazu halt, glaube ich. Und gerade die HWS ist meiner Meinung nach so ein typisches Beispiel, wo oft einmal vielleicht an der Wirbelsäule selber das Problem liegt und dann halt die Nacken der Grund eigentlich sind, warum die Schmerzen dann muskulär sind oder auch runterstrahlend eben Richtung Scapula. Und deshalb da noch einmal hingreifen auf jeden Fall und das auch spüren, ist da eher Hypermobilität, kann das aufgrund sein, weil die Brustwirbelsäule dann vielleicht nicht die Beweglichkeit hat und ich mobilisiere auch einmal die Brustwirbelsäule, oder braucht es dann vielleicht wirklich auch eine sanfte Wirbelkorrektur, Mobilisation. Wir haben das eh auch eingangs erwähnt oder wo wir noch nicht aufgenommen haben mit den ganzen Manipulation versus Mobilisation sozusagen. Wir als Physios, wir dürfen das ja nicht. Ich glaube jetzt, Osteopathen dürfen es ja rein rechtlich auch nicht, glaube ich, oder? Ich weiß jetzt gar nicht, wie da die...
Das Manipulieren?
Ich weiß jetzt gar nicht, wie das...
Da lehne ich mich jetzt, glaube ich, gerade weit raus. Wenn ich sage, ich manipuliere schon und ich manipuliere auch gerne, wenn es notwendig ist, wenn es sinnvoll ist, ob wir es jetzt...
Ich weiß gar nicht, ob das ist so eine Grauzone. Ich weiß jetzt nicht, ob man es rein rechtlich die Ausbildung, wenn du das abgeschlossen hast, den Osteopathen rein rechtlich dazu, vielleicht hat man da noch mehr Input, ob dich das rein rechtlich zu mehr auch qualifiziert. Also qualifizieren ja, weil du es ja lernst natürlich, aber dich auch befugt dazu, dass du da jetzt wirklich auch manipulieren darfst. Das weiß ich jetzt also gar nicht so. Da fehlt mir jetzt irgendwie gerade die...
Also es wird gelehrt bei Maitland zum Beispiel ab dem 2B-Kurs. Also ich weiß es jetzt auch nicht, aber ich gehe daher davon aus, nachdem ich dieses Modell auch sehr schätze und dem sehr viel Vertrauen schenke, dass es sehr wohl erlaubt ist, dass wir auch Manipulationen machen in dem Rahmen. Ja.
Also ist aber wahrscheinlich so ein bisschen ein Grauzone.
Aber verrennen wir uns da jetzt auch nicht.
Um das geht es gar nicht. Weil ich denke, dass wir Physios auch mit einer Mobilisation es schaffen können, ein Gelenk zu... Das, auf das will ich eigentlich raus. Es muss nicht immer dieses Bam, Bam, Boom sein, dieses Only for the Show, dass es einfach laut ist und knackst. Ja, sowas, was man halt einfach im Internet sieht und alle, boah, da muss ich auch hin zu dem, weil der knackst das immer ein. Ja.
Der Kick das, nach dem Klick, ja.
Genau, ja, das, ich sage immer, das muss es nicht sein. Ich glaube, wenn du das Gelenk in gewisser Weise verstehst, wie gehen die Gelenke, wie schaffe ich es, dass ich sie voneinander separiere, also dass ich sie auseinanderklaffen lasse sozusagen. Und wenn ich dann mit so leichten oszillierenden Bewegungen und vielleicht einen wirklich leichten Druck nur am Ende reingehe, ich rede jetzt nicht von einem Thrust, sondern einfach nur wirklich, das ist wie wenn ich nur ganz locker da so gegen meine Hand drücken würde, ja, dann ist das ja nur eine Mobilisation durch diese kleinen Bewegungen. Mache ich ja bei Maitland, bei IAOM oder sowas, mache ich ja auch nichts anderes, als dass ich da rein oszilliere. Ich gehe dort rein an das Bewegungsende und dann schaue ich mir, mit welchem Grad ich da reingehe, um das zu mobilisieren. Mhm. Und genau das geht an der Halswirbelsäule auch. Und das, egal wie jetzt das Stil, ob man manipulieren darf oder nicht, aber das können wir Physios ja voll auch machen, und das lernen wir ja auch, dass wir eine Halswirbelsäule auch mobilisieren, sei es in der Grundausbildung oder dann in weiteren, weiteren Konzepten wie Maitland und Co. Mhm. Ja. Und es muss nicht, was ich einfach damit sagen will, ist, es muss nicht immer dieses Knacks, Bäm, was auch immer sein, was vielleicht cool wirkt und halt oft so, ja, der Mercedes ist sozusagen, aber ich komme im Passat auch von A nach B, und es muss nicht immer der sein, wo ich am meisten Lärm mache sozusagen. Mhm. Um das geht es mir einfach nur.
Ja, wobei mir, wenn ich da kurz einhaken darf, von der Qualität der Sache, finde ich, ist gerade dieser sanfte Zugang noch viel qualitativ hochwertiger als jetzt eben rein das Klick anzustreben. Also wenn ich jetzt manipuliere, dann mache ich das immer sanft. Ich gehe nie über die Grenze des Patienten. Ich gehe in eine gekoppelte Bewegung rein und baue einen sanften Druck auf. Wenn ich merke, die Struktur lässt das nicht zu, dann werde ich über andere Varianten versuchen zu schauen, dass diese Struktur sich entspannt. Also ich gehe nie über die Grenze des Patienten drüber. Das heißt zum Beispiel manchmal, dass ich in diese gekoppelte Bewegung reingehe und dem Patienten dann sage, okay, und jetzt geh mit mir in der Bewegung mit, und ihm so also auch assistiv zu mobilisieren, und plötzlich kommt dann ein und der Patient denkt sich, wow, hey, wie ist denn das jetzt gerade passiert? Und ich sage, ja, weil es dich dort entspannt hast, und dementsprechend ist von alleine passiert. Mhm. Und also Manipulation bei mir kann man sich jetzt auch nicht vorstellen, dass ich mit Hammer und Meißel komme und da mal draufhammer, um jetzt auch ein bekanntes Facebook-Video herzunehmen, sondern ja, sanft an die Sache reingehen.
Ich glaube auch, ja. Es ist,
und spüren.
Genau, es soll jeder machen, was er will. Grundsätzlich muss er eh dann mit den Konsequenzen leben. Mhm. Aber ich glaube immer, wenn man wirklich das macht, vorher alle Sicherheitstests auch machen, die es gibt, ja. Man ist da wirklich nah halt auch an einem Innenohr dran und so weiter. Das heißt, das kann dann oft für den Patienten auch ziemlich zach vom Ohr sein, wenn man da nahe dran manipuliert sozusagen. Ich glaube, oder ich finde, dass es oft zu schnell gemacht wird, ohne dass vorher irgendwelche Sicherheitstests gemacht werden oder eine Aufklärung und so weiter und so fort. Das ist einfach super wichtig, dass man da einfach, so wie du gesagt hast, reinspürt, braucht er das überhaupt, ja? Oder ist das jetzt einfach nur leiwand, weil ich es kann und da reinhaue. Braucht er das wirklich in einem super Trust, oder reicht da auch, so wie du sagst, das Ganze eher sanft anzugehen? Reicht es vielleicht nicht auch, wenn ich nur mobilisiere sozusagen, komme ich da nicht eh auch hin, macht es da nicht dann eh auch Klick? Genau, und das sind einfach so meiner Meinung nach die Dinge, die da super wichtig sind, dass man unterscheidet zwischen dieser Manipulation und Mobilisation. Mhm. Es gehört für mich dazu, dass man am Wirbel einfach auch etwas beeinflusst, ja, wenn der wirklich hypomobil ist, dass man da vielleicht ein Gelenk mal öffnet sozusagen. Aber dafür braucht es jetzt nicht immer irgendwelche chiropraktischen Techniken und irgendwelche massiven Trusts und so weiter, sondern es geht auch grundsätzlich einfacher, wenn man die Dinge einfach auch versteht, wie das Gelenk sozusagen auch läuft.
Ich würde da noch gern zur Manipulation die Grundregel herstellen oder auch kommunizieren. Das erste ist immer, man klärt den Patienten auf. Das zweite ist, man geht in die Position hinein, wo man das Ende spürt, wo man die Unbeweglichkeit spürt, und fragt den Patienten, hey, wie fühlt sich das an? Gibt es Ausstrahlungen, wenn ich in dieser Position bin? Wenn der sagt, nein, gibt keine Ausstrahlung, ich spüre nur den Druck von dir, dann frage ich ihn, ist es jetzt okay, dass ich dich da manipuliere? Ich hole mir nochmal aktiv das Okay ein. Und dann sage ich ihm, okay, dann atme jetzt ein, atme durch den Mund aus. Und wenn ich dann merke, jetzt entspannt sich das Ganze, jetzt entspannt sich die Muskulatur, dann gibt es diesen kurzen Überdruck. Und diese Ausstrahlung ist ein ganz wesentlicher Ding, den muss man abchecken. Sonst ist es wirklich gefährlich oder ist es wirklich kontraproduktiv, wenn wir in eine Struktur reingehen, die eh schon alarmiert ist und eh schon geschwollen ist. Und wenn wir dann noch einen Zusatzdruck setzen, dann wird das natürlich nicht förderlich sein, auch wenn es ein Kracher macht. Dann wird er uns nach 3 Tagen spätestens verfluchen.
Wahrscheinlich.
Und den Physio wechseln.
Oder das, genau. Ja. Jetzt hätten wir zum Beispiel diese manuelle Therapie aufgrund von Mobilisationen, ja, sei es jetzt, ob das Ganze hypomobil ist, dass du an der Halswirbelsäule direkt da arbeitest, oder dass vielleicht die Problematik an der Brustwirbelsäule da liegt, dass du dort eben deine Mobilisationen machst, damit du oben drüber sozusagen dann eher aktiv vielleicht auch arbeiten kannst und mehr in die Stabilität gehst. Ja. Wie baust du so ein Training auf von der Halswirbelsäule, wenn du jetzt, sag einmal, so diese erste Phase, wenn du sagst, okay, du hast die Statik halbwegs wieder gut verändert und jetzt möchtest du einfach wieder, dass das System auch wieder, dass alle Zahnräder ineinander greifen, also sowohl von der aktiven Stabilisation, sei es lokal bis hin zu global, aber dass auch die Koordination dabei ist. Propriozeptiv ist halt in der Halswirbelsäule auch ein Riesenthema, Gleichgewichtsorgan ist da ganz in der Nähe, spielt halt super viel eine Rolle einfach auch. Der Körper versucht ja immer diese Horizontallinie zu halten mit den Augen sozusagen. Ja. Und wie sind da so deine Herangehensweise, wenn du, sag einmal, so diese Statik wieder hergestellt hast und damit es nicht wieder dazu kommt, wie baust du dann so die weitere Therapie im aktiven Setting sozusagen auf?
Von zentral in die Extremität. Ich habe es vorher eingangs schon gesagt, ich sehe die HWS als eine Extremität und dementsprechend beginne ich bei der HWS immer mit BWS, BWS-Aufrichtung, Scapula-Setting und Gefühl für die BWS bekommen, was gar nicht so einfach ist. Und manchmal sogar auch über die Lendenwirbelsäule, um da eine Entlastung zu schaffen nach oben hin, und dann gehe ich in die HWS hinein. Außer ich erkenne eine ganz auffällige, und nicht ganz auffällig, sondern eine auffällige Schwäche in den kleinen Nackenflexoren, dann arbeite ich auch gerne direkt schon an diesem ganz klar ersichtlichen Engpass. Und da gibt es eine ganz schöne Möglichkeit, zum Beispiel mit einem Kastenbrett oder mit einem Bügelbrett zum Beispiel, dass man den Patienten sagt, sie sollen sich also das Bügelbrett stellt man schräg auf, je nach Winkel, was man jetzt mit dem Patienten auch erarbeitet hat. Also man lässt sie nicht flach am Boden liegen, weil das ein viel zu großer Hebel ist meistens, sondern eher in so einer Schräge, vielleicht mal 30 Grad, irgendwann dann 40 bis 60 Grad, bis man dann eben auf tatsächlich die Horizontale kommt und dann die Tiefenspannung in der HWS aufbauen, also Kinn zum Kehlkopf ziehen und dann minimal den Kopf abheben lassen. Minimal heißt wirklich minimal, also nur der Hauch von Bewegung. Und das lasse ich sie, weil das eine ausdauernde Muskulatur prinzipiell ist, lasse ich sie 10 Mal zu am Anfang vielleicht 5 Sekunden, dann 7 Sekunden, dann 10 Sekunden halten und als Draufgabe dann in der Position rotieren am Ende des Tages. Und probiert das alle mal aus. Ihr werdet merken, schon bei 30 Grad, das ist wirklich sau anstrengend. Mhm. Auch für uns, die jetzt kein Problem haben damit.
Naja, stimmt. Das sind oft diese kleinen Übungen. Man kennt das eh, wenn man auch vielleicht jetzt an der Lendenwirbelsäule Multifidi oder irgend sowas trainiert, ja, mit Beckenkippbewegungen, wie auch immer, dass das einfach Dinge sind, die wahnsinnig anstrengend dann auch sind, wenn man es selber macht. Also immer, ich bin sowieso immer ein Fan davon, immer die Sachen selber auszuprobieren, bevor man es anleitet, damit man es auch spürt, wo kommt das an und wie kommt das an sozusagen. Genau, das heißt, auch hier so Aufbau eben schon auch eine Idee dahinter und jetzt nicht einfach nur so, wir machen da Übungen für die Stabi, sondern du hast da schon wirklich so hast du so einen klassischen Behandlungsschema, dass du dich da auch hältst. Ich weiß, es ist natürlich immer alles sehr individuell bei solchen Verletzungen, wo kein Trauma vorliegt. Ja. Aber
ich bin schon einer, der gerne holistisch an die Sache rangeht. Also mal in jeder Ecke schaut, ob was auffällig ist. Und wenn es nicht auffällig ist jetzt, dann gehe ich woanders hin. Also ich habe schon einen gewissen Plan natürlich, dass ich mir eben die Beweglichkeit als erstes anschaue und dass ich mir dann die Koordination anschaue und wenn es dann die Kraft vielleicht, aber ich suche immer nach der größten Auffälligkeit, nach dem aktuell auffälligsten Engpass und an dem arbeite ich und dann suche ich mir, wenn das gelöst ist, schaue ich, hey, wohin treibt es mich? Wohin treibt es mich auch in Interaktion mit dem Patienten? Und wir reden sowieso immer viel mit den Patienten. Die Patienten erzählen uns sehr viel, manchmal mehr, als wir wissen wollen, aber das muss man dann halt eben auch sich wegdenken. Aber so diese wesentlichen Dinge, die man herausfiltert, aus denen kann man schon was machen. Also ich mache mir jetzt keinen Plan sozusagen nach der ersten Einheit, was ich mir beim nächsten Mal, wie ich das nächste Mal fortschreite, weil ich die Erfahrung gemacht habe, es kommt immer anders. Und die Arbeit hätte ich mir sparen können von 20 Minuten, die ich mir da Gedanken darüber gemacht habe. Aber es ist schon ein bisschen ein Plan ist vorhanden, aber dann sehr offen an den Patienten herangehend.
Ja, ich denke, es gibt einfach gewisse Pathologien, wo sich ein Reha-Plan super gut umsetzen lässt, sei es jetzt wirklich eine traumatische operative Versorgung, ja. Ein Kreuzband, was auch immer, ja, da kannst du so deinen Grundplan verfolgen. Ja. Auch da gibt es immer wieder Ausreißer, wenn bei irgendjemandem eine Komplikation ist oder was auch immer. Aber so wie du richtig sagst, ich glaube, gerade da muss man einfach individuell schauen, wie man einfach sich vorhandeln auch ein bisschen und auch gar nicht zu viel planen in das Ganze rein, sondern wirklich schauen, ist das jetzt ankommen? Wie funktioniert das, wenn der jetzt die 2-3 Übungen in sein Training impliziert? Ja, wie fühlt sich's an für ihn? Ist da eine Veränderung schon da? Es braucht ja oft einmal eine Zeit, bis der Körper das einfach auch annimmt. Ja. Und dann einfach immer versuchen, okay, und dann den nächsten Schritt Schritt sozusagen zu machen. Ja.
Warte kurz, weil wir vorhin noch über Befundung gesprochen haben und spezifische Tests, ist mir gerade noch eingefallen, ja, was ich schon sehr häufig mache mit HWS-Patienten, wo es auch eine Bandscheibenproblematik geben kann, dass ich natürlich eine neurologische Untersuchung mache und eine neurodynamische Untersuchung.
Klar, ja.
Hier den Leuten auch noch etwas mitgeben zu können in die Richtung. Und auch erkennen zu können, wie schaut jetzt die Prognose aus, und um das dem Patienten zu kommunizieren. Also wenn die dann eine Trizepsschwäche haben, dann wird und eh auch schon die Diagnose mit Bandscheibenvorfall, mit Tangierung der Nervenwurzel, dann ist das natürlich dann auch noch ein Zusatzaspekt und natürlich auch ein schönes diagnostisches Mittel, weil diesen Test kann man dann wieder machen und dementsprechend beurteilen, ob die Problematik sich nicht, also auch in Form von Kraftentfaltung wieder gegeben hat. Oder eben nur in Beweglichkeit besser wurde. Beweglichkeit wird schnell besser, aber wir wollen ja eigentlich in dem Fall mit Nervenwurzelbeteiligung, dass die Nervenwurzel sich entlastet. Und da kann der sich noch so gut bewegen, wenn der Trizeps immer schwächer und schwächer wird, dann ist das vielleicht dann auch wieder ein Red Flag in dem Fall und muss zum Neurochirurgen.
Genau, ich wollte sagen, also das ist war mir eh klar, dass das bei dir dabei ist. Aber,
ja, aber der Vollständigkeit.
Genau, ja. Das ist natürlich immer auch ein Thema, Wirbelsäule, die Leute denken immer sofort an eine Bandscheibenproblematik, wenn sie irgendwas an der Wirbelsäule Schmerzen haben, hörst du immer gleich, ja, ist das die Bandscheibe, und da ist halt einfach super wichtig, dass man alles neurologisch, neurodynamisch, Dynamik einfach auch hier abklärt, um dem auch eine Sicherheit zu geben und zu sagen, schau, aus meiner Sicht ist es nicht, weil ich habe das irgendwie Anzeichen dafür hat, dass du da eine Bandscheibenproblematik hast, also von dem her nein, wird keine sein, ja, wenn keine Zeichen da sind, dann musst du auch nirgends hinschicken, aber natürlich, wenn etwas ist, wo du sagst, okay, da liegt definitiv ein Problem vor, dann müssen wir das auch tun und den jeweiligen auch dorthin schicken, ja. Hast du selber, wenn man jetzt noch so die Gehirnerschütterung, Concussion, wenn das in der Therapie auch Teil ist, also wenn du einen Footballer hast mit einer Gehirnerschütterung, wie schaut das aus bei dir? Wie hast du da ein Schema auch, wie du da vorgehst?
Also bei uns das Return to Play Go nach Concussion macht die Sportordi, also Sportordination, Sportambulatorium heißt ja jetzt schon seit mehreren Jahren, die ärztliche Betreuung von den Vikings übernimmt und dementsprechend auch die Concussion-Geschichte wird von denen beurteilt. Warum? Weil klar sein muss, eine Concussion ist eine Verletzung vom Gehirn. Das ist schon schwerwiegend. Und da geht es auch um Haftung, klarerweise. Und dementsprechend haben wir im Team beschlossen, dass das von ärztlicher Seite das Hackerl kriegen muss und nicht von uns Physios. Wobei wir natürlich da auch immer in ständiger Verbindung stehen mit dem ärztlichen Team, dass das klar ist, also auch wenn sich was während dem Training, wo jetzt kein Arzt dabei ist, wenn es da Auffälligkeiten gibt, und da machen wir dann auch immer wieder so Retests mit den Leuten, damit der einfach immer gut gescreent ist.
Genau, also ich denke, Concussion ist einfach so, ist eigentlich ein eigenes Thema für eine Podcast-Folge auch, weil das, glaube ich, oft auch unterschätzt wird, dass man da eigentlich auch eine spezifische Reha auch machen kann, ja, und nicht nur Ruhe geben, ja, und dann schauen wir mal, ja, sondern dass man, weil du sagst, ist eine Verletzung des Gehirns, man kann das Gehirn trainieren, ja, und das ist einfach auch super wichtig, dass man hier auch ehrlich sagt, okay, ich habe damit noch nichts zu tun gehabt. Mir fehlt da jegliche Erfahrung, ich habe auch keine Ausbildung, ich habe keine Literatur dazu. Ich meine, man kann sich alles holen, ja, aber dass man da einfach auch das wirklich so sieht, dass das nicht einfach nur ein, wir sind mit den Köpfen zusammengerennt sind, weil so, glaube ich, wurde es in der Vergangenheit schon sehr oft auch Ding, ja, machst du Pause und wenn es wieder geht, dann geht's. Also ich weiß, zu meiner Zeit war das so, ich bin mir sicher, da gab es Leute, die haben eine Gehirnerschütterung gehabt, die haben 2 Wochen Pause gemacht, das Kopf war dann weg und dann haben sie wieder eingestiegen, aber der hat keine spezifische Reha, die jetzt wirklich auf neurologischer Ebene auch stattfindet. Ja. Und da gibt es mittlerweile echt coole Literatur dazu, auch wo man sich wirklich auch Input von Übungen holen kann, wo es wirklich um das auch geht, wie man den auch wieder oder den sein Gehirn auch wieder darauf vorbereitet, dass die Belastungen dann kommen und dann in weiterer Folge auch diesen Return-to-Sport-Test sozusagen dann auch besteht und das Go dafür auch bekommt. Mhm. Ja. Mhm. Und das ist, glaube ich, einfach auch super wichtig. Aber es ist definitiv ein Punkt, was ich mir gleich notiere, dass man das als eigene Folge mal auf jeden Fall macht. Ich glaube, das ist sehr spannend auch, was es da für Ansätze auch sozusagen gibt. Take-Home-Message für alle Leute, die jetzt zugehört haben. So einerseits, ich fasse mal aus meiner Seite zusammen, hingreifen auf die Halswirbelsäule, das Ganze nicht als sehen, oh mein Gott, ich kann da was stark verletzen, sondern wirklich auch hingreifen, die ist stabil, die haltet was aus, nur so kann ich auch wirklich Grund von vielleicht Nackenschmerzen rausfiltern, wenn ich wirklich auch hingreife. Mhm. Wirklich das auch üben und immer wieder auch einfach bei einer Befundung, auch wenn der jetzt vielleicht Schulterschmerzen hat, ja, gehört die HWS auch dazu, dass man das einfach, und da hat man vielleicht mehr als wie nur Nackenschmerzen, Leute, oder Brustwirbelsäule, du hast das eher auch gesagt, dass man da einfach auch immer die Halswirbel, und so kriegt man ja auch mit der Zeit das Gespür und auch das Gefühl dafür, wie sich sie anfühlt, und ich traue mich immer mehr hingreifen. Das ist so für mich auf jeden Fall so diese Haupt-Take-Home-Message von dem Ganzen. Was ist für dich noch wichtig, wo du sagst, okay, das sollte man auf jeden Fall jetzt noch zusammenfassend ins blaue Kastel sozusagen reinschreiben, wo du sagst, das ist noch, die Dinge sollte man auf jeden Fall mitnehmen aus der heutigen Folge.
Du hast jetzt schon richtig gesagt, ja, Halswirbelsäule hingreifen, dann über den Tellerrand hinaus blicken bei der HWS, also obere HWS als Hypomobilitätsstruktur oder auch die obere PWS hierher nehmen. Allgemein den Zusammenhang von der gesamten Wirbelsäule auch erkennen, hey, wie schaut es aus, wenn ich in der LWS was habe, wie reagiert das dann auf die HWS, und ich erkenne da sehr häufig eben die Problematiken in der LWS auch, die Basisproblematiken, und das erzählen auch viele Leute, dass sie eigentlich mit LWS-Problemen gestartet haben und irgendwann ist jetzt auch die HWS dazugekommen. Dieses Differenzieren von BWS-Schmerz und HWS-Schmerz zu erkennen, dass viele BWS-Schmerzen oder skapuläre Schmerzen oder auch Rhomboidenschmerzen eigentlich von der HWS kommen, viel aufklären, die Patienten viel mit ihnen in die Selbsterfahrung auch gehen, wie steht meine HWS, was mache ich mit meiner HWS, wenn ich in der und der Position bin und mit ihnen diese Positionen auch tatsächlich durchgehen. Auch wenn die sagen, na, ich fahre halt Radl, ja, oder ich gehe halt klettern, aber ihnen dazu zeigen, hey, über die und die Variante kannst du deine Halswirbelsäule entlasten. Und dann sportartspezifisch mit ihnen herangehen, und das ist natürlich beim Footballer, beim Motorsportler anders als bei einem Kletterer oder Radlfahrer oder Fußballer.
Sehr gut, ja. Also wie gesagt, war eigentlich eh das Wichtige an der Sache, so wie du jetzt gesagt hast. Genau, also hingreifen und das Ganze spüren und einfach sagen, ja.
Am Ende ist es nicht so komplex. Also es wirkt vielleicht manchmal so, aber am Ende ist es ein Gelenk wie jedes andere.
Genau.
Und es nicht dramatisieren.
Ja, und es ist einfach auch, ja, wie soll man sagen, es ist nur so kannst du auch oft wirklich die Ursache auch finden, wenn du hingreifst und nicht nur dann die Muskulatur rundherum bearbeitest, sondern dass du nachhaltig wirklich da auch die Reize so setzt, dass das auch passt sozusagen. Mhm. Ja. Lieber Peter, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich glaube, wir haben das Thema Halswirbelsäule jetzt sehr gut beleuchtet auch. Mhm. Ist natürlich von der Zeit her ein bisschen immer begrenzt sozusagen. Man kann da natürlich über viele Themen noch mehr reden. Aber ich glaube, man hat einen guten Überblick bekommen. Ich denke, die Leute haben da jetzt einen guten Einblick, wie eine Diagnostik ablaufen kann, die Befundung, wo man da vielleicht speziell drauf schaut, auch die Therapieansätze von manuell bis aktiv, um hier einfach auch sich mehr zu trauen, weil um das geht es im Endeffekt bei der Halswirbelsäule, einfach motiviert an die Sache rangehen, und das ein spannendes Gebiet, was man einfach auch in die Arbeit implizieren sollte. Lieber Peter, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich freue mich, wenn du vielleicht wieder mal mein Gast bist. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der heutigen Folge und wünsche euch alles Gute. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's es gut, euer Chris.
Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co. Bei Fragen, Anregungen zur heutigen Folge oder einer der vorangegangenen könnt ihr mir eine E-Mail schreiben an info@sportphysio-fortbildung.at. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal, euer Chris.